1. Thessalonicher 4. Wir werden heute ab Vers 13 studieren. Wir wollen uns heute erstmal ein bisschen über ein Thema unterhalten, das gerne verdrängt wird, obwohl es wirklich jeden Einzelnen von uns betrifft. Und das ist das Thema Sterben. Wie stirbt man professionell? Es hängt davon ab, was man im Leben getan hat. Der Gärtner beißt ins Gras. Der Maurer springt von der Schippe. Der Koch gibt den Löffel ab. Den Elektriker trifft der Schlag. Der Pfarrer segnet das Zeitliche. Der Schaffner liegt in den letzten Zügen. Der Spachtelfabrikant kratzt ab. Der Förster geht in die ewigen Jagdgründe. Der Turner verreckt. Der Optiker schließt für immer die Augen. Der Rabbi geht über den Jordan. Und der Spanner ist weg vom Fenster. Der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Der Gemüsehändler sieht sich die Radieschen von unten an. Und der Fechter springt über die Klinge. Die Putzfrau kehrt nie wieder. Und der Autohändler kommt unter die Räder. Norman Mailer, ein amerikanischer Schriftsteller, hat mal gesagt, Sterben kann gar nicht so schwer sein, bis jetzt hat es noch jeder geschafft. Ja, das stimmt, das ist wahr, bis jetzt hat es jeder geschafft. Die Frage ist nur, wie? Und ich denke, das Wie hängt sehr von unserer Perspektive oder von unserer Hoffnung ab, die wir haben, wenn wir sterben. Seht ihr, unser Tod bringt alles auf den Punkt. Unser Tod ist das Ende unseres Lebens hier. Und wir können zurückschauen, wir können das Gesamte auf einmal sehen. Wir sehen plötzlich klar. Und die Frage ist eigentlich nicht so sehr, warum sterbe ich, sondern warum habe ich gelebt? Und wohin gehe ich jetzt? Was kommt jetzt? Unser Sterben ist ein Punkt, an dem ich entweder alles verliere oder alles gewinne. Je nachdem. Und so wie ich sterbe, hängt sehr davon ab, wie und wofür ich gelebt habe und wo ich hingehe. Buddha hat gesagt, ich habe es nicht geschafft. Seine letzten Worte. Letzten Worte von Lenin oder einige seiner letzten waren, ich habe einen großen Fehler begangen, mich verfolgt das Gefühl, in einem Ozean voller Blut von den unzähligen Opfern verloren zu sein. David Hume, der britische Atheist, schrie bei seinem Tod in Verzweiflung, ich bin in den Flammen. Voltaire, der Spötter, Gotteslästerer, Wegbereiter der französischen Revolution, der schrie die ganze Nacht vor seinem Tod nach einem Priester. Und seine Krankenschwester, die ihn betreut hat, hat nachher gesagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Sir Thomas Scott, der war Präsident des englischen Oberhauses, seine letzten Worte waren, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. So sterben die, die keine Hoffnung haben. Im Gegensatz jetzt die, die Hoffnung haben. Stephanus, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Er hat gesagt, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und er war voll Friede, während ihn dieser wütende Mob gesteinigt hat. Und er betete und sprach, Herr, nimm meinen Geist auf. Martin Luther, seine letzten Worte waren, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Ich habe gelesen von John Bradford, er war ein englischer Pastor im 16. Jahrhundert und er wurde unschuldig hingerichtet, Scheiterhaufen verbrannt. Und seine letzten Worte zu dem jungen Mann, der neben ihm verbrannt wurde, waren, sei guten Mutes, mein Bruder, wir werden heute Abend ein frohes Mahl mit dem Herrn feiern. Dwight L. Moody, der große Evangelist, er hat gesagt, die Erde vergeht, der Himmel öffnet sich vor mir, und sein Sohn, der ihn begleitet hat und der gedacht hat, er träumt, zu dem hat er gesagt, nein, das ist kein Traum, es ist wunderbar. Wenn das der Tod ist, ist er schön. Es gibt kein Tal hier. Gott ruft mich und ich muss gehen. Ich habe auch kürzlich gelesen von einem Tutsi-Pastor mit dem Namen Yona Kanamwezei in Ruanda. Der wurde von Hutu-Soldaten umgebracht. Und vor seiner Hinrichtung hat er in sein Tagebuch reingeschrieben und hat dann den Offizier gebeten, dass er doch seiner Frau dieses Tagebuch zukommen lässt. Und seine letzten Worte in diesem Tagebuch lauteten, wir sind unterwegs in den Himmel. Und dann ist er mit einem Lobpreislied auf den Lippen zur Hinrichtungsstätte marschiert. Es gibt einen Riesenunterschied, ob ein Christ stirbt oder jemand, der sich Jesus nicht anvertraut hat. Meine, welche Hoffnung hast du ohne Jesus? Wenn du Materialist bist, welche Hoffnung hast du? Wenn du Materialist bist, bedeutet dein Tod, alles zu verlieren. Alles. Und es erwartet dich völlige Unsicherheit eigentlich. Also bestenfalls das Nichts, dass wirklich alles zu Ende ist. Leute, die glauben, es gibt keine Existenz über den Tod hinaus. Realität ist eigentlich viel schlimmer als das. Die Bibel spricht von Gericht, von Strafe für unsere Sünden. Oder welche Hoffnung hast du als Religiöser, sagen wir als Esoteriker? Oder eigentlich Anhänger irgendeiner anderen Religion auch? Eigentlich völlige Unsicherheit. Völlige Ungewissheit. Du hast keine Gewissheit. Bestenfalls die Erwartung, vielleicht nochmal wiedergeboren zu werden hier auf dieser Erde, vielleicht als Mensch, vielleicht aber auch nur als Ratte oder als Floh, wer weiß. Sehr unsicher das Ganze, da ist keine Hoffnung drin. Und die höchste Erwartung, die manche haben, ist das Nirvana, ins Nirvana einzugehen, in das Nichts. Ist das nicht toll? Das ist eine tolle Hoffnung. Du kannst eine Null sein. Ein Nichts. Wenn du brav warst, brav meditiert hast. Das ist nicht wirklich, wonach unser Herz verlangt, oder? Eine Null zu sein, ein Nichts zu sein. Das, was unser Leben ja gerade reich macht und unser Dasein schön und glücklich macht, ist nicht nichts, sondern gerade jemand zu sein. Auch jemand, der Beziehung hat mit anderen. Und so, das ist keine wirkliche Hoffnung. Und wieder die Realität ohne Jesus ist schlimmer als deine schlimmsten Erwartungen. Weißt du, dass du sicher in den Himmel kommst, wenn du mal stirbst? Und das tut jeder von uns. Lass uns das nicht verdrängen. Sterbewahrscheinlichkeit ist immer noch 100%. 100 von 100 Menschen sterben. Wo gehst du hin? Es gibt keine Religion in dieser Welt, die dir Sicherheit gibt. Es gibt keinen Religionsgründer, der glaubwürdig ist. Wir sind alle tot. Es gibt nur einen, der lebt, und das ist Jesus. Und er kann uns Hoffnung geben, weil er ist selber auferstanden. Er ist glaubwürdig. Und wir haben eine Hoffnung als Christen. Eine Hoffnung, das heißt eine sichere Erwartung, dass wir die Ewigkeit in Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit verbringen werden. Und so schreibt Paulus hier den Thessalonichern im Vers 13, Kapitel 4. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die Menschen, die Jesus nicht kennen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Der physische Tod ist die Trennung zwischen Leib und Seele. Und wenn ein Christ stirbt, dann geht sein Geist, seine Seele zu Gott. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ausheimisch zu sein vom Leib heißt einheimisch zu sein bei Gott. Und er sagt im Philipperbrief, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Also er hatte diese Erwartung, wenn ich sterbe, dann bin ich sofort in Gottes Gegenwart, im Himmel, mit ihm. Und hier spricht Paulus von den Entschlafenen durch Jesus. Seht ihr, unser Geist geht zu Gott in den Himmel, unser Leib schläft im Grab, wird ins Grab gelegt, verwest, aber er schläft nur. Die Bibel sagt uns auch, unser Leib wird auferweckt werden und verwandelt werden, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus hat verheißen, dass er wiederkommen wird. In Johannes 14 hat er gesagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus will die Ewigkeit mit uns verbringen, mit seinen Kindern. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass Jesus vor den Augen der Jünger emporgehoben wurde und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Jesus ging zurück von dieser vergänglichen, zeitlich und räumlich begrenzten Welt zurück in die ewige geistliche Welt. Und dann heißt es, als diese Apostel gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und Paulus hat die Thessalonicher gelehrt, dass Jesus wiederkommen wird, wie er gesagt hat, und uns in seine Herrlichkeit mitnehmen wird. Und in der Zwischenzeit, seit Paulus bei ihnen war, waren offensichtlich einige verstorben. Und manche der Thessalonicher hatten die Sorge, dass die Verstorbenen irgendwie benachteiligt sein werden gegen die, die noch leben bei der Wiederkunft Jesu. Und im Vers 15 sagt ihnen der Paulus hier, nee, es ist nicht so. Im Gegenteil. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme seines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Der Herr selbst wird herniederkommen. Ich mag das. Der Herr wird kommen und wird uns persönlich abholen. Er, der Oberbefehlshaber aller Himmelsheere, er wird den Befehl geben. Auf geht's! Lasst uns die Kinder abholen. Ich weiß nicht genau, was er sagen wird. Wird uns nicht offenbart. Und der Erzengel, der Oberste über alle Engel, wird sagen, Achtung, alle Marsch! Ab geht's. Und dann werden sie kommen, um die abzuholen, die zu Jesus gehören. Es wird cool sein. Leute, das wird die größte Rettungsmission sein der ganzen Geschichte. Der Herr wird seine Kinder, die er durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat und gerettet hat und erkauft hat, für immer zu sich holen in seine Herrlichkeit. Und dann wird unsere Erlösung vollkommen vollendet sein. Was für ein Tag das sein wird. Wird nicht einmal einen Tag brauchen, viel weniger. In einem Augenblick, heißt es im Korintherbrief, wird das Ganze passieren. Wird cool sein. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das heißt, die Leiber der in Christus Entschlafenen werden auferweckt werden und verwandelt werden und mit ihren Seelen vereinigt werden, die wahrscheinlich mit Jesus kommen. Beziehungsweise manche glauben, dass wir schon vorher einen geistlichen Leib haben und unser physischer, auferstandener Leib wird dann verwandelt und dem hinzugefügt werden. Aber unser irdischer, jetziger Leib ist in dem Vergleich zu dem neuen Leib, den wir erhalten werden, so ähnlich wie eine hässliche Blumenzwiebel, die wir einsetzen, im Vergleich zu der wunderschönen Blume, die später daraus hervorgeht. Oder so wie die hässliche Raupe, die verwandelt wird in einen Schmetterling. So wird es mit uns sein. Es wird eine Metamorphose stattfinden. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung verwandelt wurde, heißt es, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das, was passiert, so herrlich, dass die Jünger das mit Worten gar nicht beschreiben konnten. Denen haben die Vokabel gefehlt. Und so wird es mit unseren Leibern sein. Schlagt auf den 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Lasst den Finger in 1. Thessalonicher 4 und schlagt auf 1. Korinther, Kapitel 15. Wir lesen ab Vers 42. Da heißt es, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Seht ihr, unsere natürlichen Leiber sind schwach. Wir werden krank, wir werden müde, wir kommen außer Atem, wir kriegen Pickel, wir verletzen uns manchmal, wir werden alt, unser Leib ist am Zerfallen, es ist vergänglich, es ist verweslich, es ist unehrenhaft, heißt es hier im 1. Korinther 15. Aber im Vergleich dazu, unser neuer Leib, der wird unverweslich sein, herrlich sein, stark sein. Also es wird ungefähr so sein, wie wenn du von einem Trabi in einen Ferrari umsteigst oder wenn du umziehst von einem Zelt in eine Villa. Das ist das Bild, was der Paulus gebraucht, 2. Korinther 5. Da sagt er, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Also zuerst werden die verstorbenen Gläubigen auferstehen. Und dann im Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft. Also die, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, werden verwandelt werden, einen Auferstehungsleib erhalten, ohne zu sterben. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also, boom, einem Augenblick werden die, die doch leben, verherrlicht sein. Und das Wort für verwandelt im 1. Korintherbrief ist dieses Wort Metamorphose. Selbe Wort. Begriff, den wir verwenden für diesen Prozess, wo diese kleine hässliche Raupe, unscheinbare Raupe, an irgendeinem Baum hochkriecht und sich dann verpuppt in einen Kokon und da drin wird das Vieh zerlegt und zersetzt. Wenn das aufmacht, ist da irgendeine dicke Brühe drin. Und dann nach einiger Zeit bricht dieser Kokon auf und heraus kommt ein wunderschöner Schmetterling. Da hat eine Verwandlung stattgefunden. Das Vieh, das wurde ganz neu aufgebaut. Nicht nur äußerlich, es ist eine ganz neue Natur, ganz neues Wesen, ganz neue Eigenschaften, kann fliegen. Wunderschöner Schmetterling. Und sowas Radikales, sowas Wunderbares wird mit uns passieren. Und das wird unvergleichlich sein, das wird unbeschreibbar sein. Und das Beste daran ist, hier im Vers 17, wir werden dem Herrn entgegen entrückt werden in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ist das schön, wir werden entrückt, wir werden weggenommen von dieser materiellen Welt in eine ganz neue geistliche Dimension und wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Jesus, mit der wunderbarsten, liebevollsten Person, die existiert. Jesus hat gesagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dann werden wir ihn perfekt erkennen, vollkommen kennen. Paulus schreibt im 1. Korinther 13, jetzt sehen wir wie in einem Spiegel. Und das waren einfach so polierte Metallscheiben damals. Wir sehen wie durch einen Spiegel undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin von ihm. Diese Liebesbeziehung mit unserem Gott, die hier so unvollkommen und so begrenzt begonnen hat, wird dann vollendet sein, wird völlig zur Reife gelangt sein. Dafür wurden wir Menschen erschaffen. Danach sehen sich unser Herz. Und seht die Anwendung in Vers 18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ermuntert einander. Es gibt keinen Grund für Christen, um verstorbene Gläubige zu trauern. Ja, wir sind traurig, weil wir sie vermissen. Und das ist okay. Aber es ist eine selbstsüchtige Trauer eigentlich. Wir vermissen sie, aber wir sind ja traurig für die, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Hey, die sind dort, wo wir alles sein wollten. Die haben es geschafft, die sind zu Hause. Keine Sünde mehr, kein Leid mehr, keinen Tod mehr, keine gebrochenen Herzen, keine Hormonschwankungen mehr, keine Beziehungsprobleme, keine Sorgen mehr, keine Tränen mehr. Sie sind vereinigt mit dem wunderbaren Gott. Sie haben die Erfüllung ihrer tiefsten Sehnsüchte, ihrer tiefsten Wünsche erlangt. Sie haben ihre Bestimmung gefunden. Und wenn wir Jesus vertrauen, haben wir die Hoffnung, wir werden sie wiedersehen. Seht ihr, keiner wird irgendwie benachteiligt sein. Keiner wird irgendwas versäumt haben. Wir werden alle seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und das ist wunderbar. Wir, die wir an Jesus glauben, wir haben eine wahre, eine wunderbare Hoffnung auf ein wahres Leben nach dem physischen Tod. Und wer will schon ewig leben hier in dieser Welt, hier in diesem Leib? Mit jedem Kreuzweh, mit jeder Falte, mit jedem gebrochenen Herz, weniger Bock hier zu bleiben. Paulus sagt, es ist weit besser, bei ihm zu sein. Bei Jesus in seiner Herrlichkeit. Paulus schreibt im 1. Korinther 15 weiter, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt sein, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist du Tod, dein Sieg? Wo ist du Tod, dein Stachel? Dann sagt er weiter, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod ist für uns nicht nur das Ende dieses Lebens, sondern es ist eigentlich der Anfang eines viel besseren, viel reicheren Lebens. Der Tod ist für uns nur wie eine Eingangstür in unser Zuhause. Eine Tür, durch die wir durchgehen. Wie ein Geburtskanal, könnten wir sagen. Die Erde, unser Leib hier auf dieser Erde ist wie unser Mutterleib. Und das Leben im Mutterleib ist nur eine Vorbereitung eigentlich für das wahre Leben. Der Mutterleib ist nicht das Ziel für ein Kind, ist nicht die Bestimmung eines Menschen. Genauso wenig wie diese Welt die letztendliche Bestimmung für uns ist. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, aber unsere Erfahrung im Mutterleib ist sehr begrenzt. Zu dieser ganz neuen Freiheit und Schönheit und Vielheit, Vielfalt, die wir als geborene Menschen erfahren. Es ist unvergleichbar zum vorgeburtlichen Leben. Es ist unvorstellbar für den ungeborenen Menschen. Genauso wie das Leben hier unvergleichbar ist mit dem Leben im Himmel. Wir uns das gar nicht richtig vorstellen können. Aber es ist so viel besser, so viel reicher, so viel freier. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Wie gesagt, 1. Korinther sagt, hier haben wir Verweslichkeit und unehrenhaft und schwach im Kontrast zu Unverweslichkeit und Herrlichkeit und Kraft. Das ist so ungefähr der Unterschied. Der Tod ist für uns Christen nur die Geburt in unser wahres Leben. Und deswegen müssen wir keine Angst haben vor dem Sterben. Deswegen müssen wir nicht betrübt sein wie die, die keine Hoffnung haben. Für uns kommt das Beste noch. Kapitel 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Die Frage, die so viele haben, wann wird es geschehen? Wann wird Jesus wiederkommen? Wann werden die Lebenden entrückt werden und die Verstorbenen auferstehen? Na, Paulus sagt, ich muss euch nicht sagen, wann. Ihr wisst es. Er hat es ihnen erzählt. Der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wer weiß, wann bei ihm eingebrochen wird? Niemand, oder? Sonst bräuchte man keine Alarmanlagen. Es würde ein Empfangskomitee erreichen. Genauso ist es mit der Wiederkunft Jesu. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann. Sagt uns Paulus. Ist dieselbe Antwort, die uns Jesus gegeben hat. Paulus sagt nichts Neues in Matthäus 24, wenn ihr das aufschlagen wollt. 24, Vers 36. Das sagt Jesus, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn mit seiner Menschlichkeit, sondern der Vater allein. Und auch der Apostel Petrus sagt uns dasselbe. 2. Petrus 3 spricht er von den Spöttern, die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und er sagt, der Herr zögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Also Paulus, Petrus, Jesus, alle sagen uns, Tag des Herrn, Jesu Wiederkunft kommt wie ein Dieb. Wir wissen nicht wann. Also lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verrückt machen von jenen, die behaupten, sie wüssten wann. Es sind leere Spekulationen. Tag seiner Wiederkunft ist wie ein Dieb. Wir wissen nicht wann. Was wir wissen, ist, dass die, die sich Jesus anvertraut haben, für die wird das der herrlichste Tag ihres Lebens sein. Wir hier gelesen werden. Die werden verwandelt werden und werden in seine Gegenwart entrückt werden. Aber Petrus hat uns auch gesagt, es wird auch ein Tag des Gerichts sein. Im Kontext sagt er, ein Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. 2. Petrus 3, Vers 7. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Und es war unser Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Er hat dort unseren Platz eingenommen. Unsere Sünden wurden in ihm gerichtet. Und das gilt für alle, die sich Jesus anvertraut haben. Wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, dann werden deine Sünden nimmer in dir gerichtet. Du wirst nimmer dafür gerichtet, weil wurde schon in Jesus gerichtet. Aber alle, die Jesus nicht zu ihrem Erlöser gemacht haben, die ihn ablehnen, die dem gleichgültig gegenüber sind, die selbstgerecht sind, die müssen für ihre Sünden selbst gerade stehen. Sozusagen ihr eigenes Kreuz tragen. Gottes Zorn über ihre Sünde auf sich selbst nehmen. Und ihr wartet ein furchtbares Gericht bei Jesu Wiederkunft. Ihr wartet die Hölle. Und seht hier drei Dinge. Drei Dinge. Paulus sagt, keiner weiß, wann es sein wird. Zweitens, Jesu Wiederkunft wird plötzlich sein. Es wird keine Zeit geben, nochmal schnell Buße zu tun, Dinge schnell mal irgendwie in Ordnung zu bringen mit Gott. Und das Dritte, was wir hier sehen, es wird Menschen geben, die nicht bereit sind. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Friede und Sicherheit. Denken, wir haben alles im Griff. Und dann kommt plötzliches Verderben, so plötzlich wie die Wehen einsetzen bei einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Jesus sagt uns was Ähnliches in Matthäus 24. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten. Bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Es wird Leute geben, die einfach dahin leben, die nicht bereit sind, die rebellisch sind gegen Gott, die geistig blind sind, die moralisch und geistlich in der Finsternis tappen. Und sieht jetzt im Kontrast zu jenen. Paulus spricht hier zu den Thessalonichern und zu uns und sagt im Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid nicht in der Finsternis. Ihr habt Erkenntnis über geistliche Dinge. Ihr wisst, dass Jesus wiederkommen wird. Ihr wisst, dass die Ewigkeit kommt. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht Kinder des Teufels. Wir gehören nicht dem Teufel oder der Welt oder der Sünde. Nun, wie sollte sich das in unserem Leben auswirken? Vers 6, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen. Lasst uns nicht schlafen. Wir sollen nicht geistig pennen. So leben, als würde Gott nicht existieren. Als gäbe es keine Ewigkeit, als gäbe es kein Gericht. Als wäre es egal, wie wir leben hier in dieser Welt. Als wären wir irgendwie Tiere und dann irgendwann sterben wir und dann ist alles vorbei. Wenn wir so leben, dann schlafen wir. Spielst du dich rum mit einer Sünde in deinem Leben? Lebst du in Kompromissen? Bist du ein Materialist? Bist du ein Egoist? Dann lebst du wie ein Penner. Dann lebst du wie einer in der Finsternis. Paulus sagt, ihr aber Brüder, ihr sollt nicht so sein. Ihr sollt nicht pennen. Bei euch soll es anders sein. Lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Jesus hat dasselbe gesagt in Matthäus 24. Er hat gesagt, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wann er wiederkommt oder auch wann ihr sterbt und ihr persönlich zu ihm geht. Es kann jederzeit sein, Leute. Wisst es nicht. Und wachen heißt, bereit zu sein, vor Jesus zu treten in die Ewigkeit. Der Arzt sagt zum Patienten, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Lieber die gute. Okay, Sie haben noch 2 Tage zu leben. Und was ist die schlechte? Ich versuche sie schon seit vorgestern zu erreichen. Wir wissen nicht wann. Dieser Spruch ist gar nicht blöd. Der sagt, lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Das mag realistischer sein für einige von uns, als wir denken. Lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Wie würdest du heute leben, wenn du wüsstest, dass du heute Abend sterben wirst? Oder dass Jesus heute Abend wiederkommt? Was würdest du tun? Oder was würdest du nicht tun? Wie würdest du deine Zeit nutzen? Worin würdest du investieren? Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Wachen heißt, mit einer ewigen Perspektive zu leben, mit einer geistlichen Perspektive zu leben, in dem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir ewige Wesen sind, geistliche Wesen, dass es Leben nach dem Tod gibt, dass wir ewig leben werden, dass wie wir leben und was wir glauben, dass es Auswirkungen haben wird in alle Ewigkeit. Dass wir Schätze im Himmel sammeln können. Wachsam zu sein heißt, sich bewusst zu sein, dass Gott heilig ist und Gott rein ist. Und dass er uns reingewaschen hat von all unserer Sünde. Dass wir Heilige sind. Und dass Sünde in unserem Leben nicht zu Gott passt und nicht zu dem passt, was wir sind. Aber dass ein heiliges Leben Gott Freude bereitet und uns heil und uns reich macht. Wachsam sein, im Licht leben und nicht in der Finsternis. Der Apostel Johannes gebraucht gerne diese Bildkontraste, dieses Bild, Kontrast zwischen Licht und Finsternis. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, schreibt er, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Er ist absolut rein und absolut heilig. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, das heißt in bewusster, beständiger Sünde, wir so leben wie die Heiden, wie die Menschen, die Gott nicht kennen, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist das Zeichen, dass wir ihn wirklich kennen. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Petrus schreibt uns hier im Kontext, im 2. Petrus 3, wo es um die Wiederkunft Jesu geht, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit oder Frömmigkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet. Lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da trunken sind, sind bei Nacht trunken. Ich finde es interessant, dass geistig schlafen hier in Verbindung gebracht wird mit Betrinken. Mit Besaufen. Oder wir können Drogenkonsum allgemein dazu zählen. Leute, Saufen und Drogenkonsum ist eine Realitätsflucht. Ich meine, was macht Drogenkonsum mit dir? Was macht Kiffen mit dir? Was macht das mit dir, wenn du dich ansaufst? Was macht das? Es benebelt deine Sinne oder es lullt dich ein. Es schläfert dich ein. Wir sehen nicht mehr klar, auch geistlich. Wir denken nicht mehr klar. Wir sagen und wir tun dumme Dinge. Es macht uns faul, es macht uns uneffektiv. So zu leben ist die Quintessenz von geistlicher Blindheit. Aber wir im Kontrast dazu, wir wollen nüchtern sein. Oder wir wollen klar sein in unserem Kopf. Wir wollen klar denken, wir wollen klar leben. Wollen geistliche Unterscheidungsfähigkeit bewahren. Wollen ausgerichtet leben, wollen gute, richtige, heilige Entscheidungen treffen, die in Ewigkeit zählen. Die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da trunken sind, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm die Hoffnung des Heils. Hier haben wir wieder Glaube, Liebe und Hoffnung. Voll Glaube und Liebe. Und Liebe ist praktisch. Und Hoffnung. Und wir können voll Hoffnung sein. Denn Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Wachen und schlafen hier in dem Kontext heißt wieder, ob wir leben oder schon gestorben sind. Er schließt den Gedankenkreis hier wieder, geht wieder zurück zum ursprünglichen Gedanken. Ob wir am Leben sind bei Jesu Wiederkunft oder ob wir schon verstorben sind, wir werden alle zusammen mit ihm leben in alle Ewigkeit. Und dann Vers 11 wieder. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Wollen wir das ernst nehmen? Wir müssen uns selbst immer wieder daran erinnern, eine ewige Perspektive zu bewahren, mit einer ewigen Perspektive zu leben. Und wir müssen das auch füreinander tun. Wollen wir das umsetzen, was er hier sagt? Er mahnt einander und erbaut einer den anderen. Zu einander verantwortlich halten und ermahnen, diese ewige Perspektive zu bewahren. Wenn dein Bruder oder eine Schwester sich besauft, zu viel trinkt, dass wir vielleicht sagen, hey, würdest du das tun, wenn du wüsstest, dass heute ein letzter Tag ist? Komm, es ist genug. Wir können uns das nicht leisten, unsere Sinne zu benebeln. Oder wenn ein Bruder, eine Schwester Kompromisse eingeht, dass wir sagen, hey, passt das zu einem Kind des Lichts, zu einem Kind Gottes, das du bist? Oder wenn Bruder und Schwester sinnlos Geld für sinnlose Dinge verschwendet, vielleicht mal die Frage zu stellen, wirst du es in der Ewigkeit brauchen? Ist es weise, das so zu investieren? Können wir nicht Schätze im Himmel sammeln damit? Es besser anlegen? Wir müssen uns erinnern an eine ewige Perspektive, oder? Vielleicht, wenn dein Bruder, eine Schwester faul ist, vielleicht übermäßig Zeit vorm Fernseher sitzt oder beim Computerspielen oder mit Unterhaltung verschwendet, vielleicht mal zu sagen, hey komm, steh auf. Lass uns Schätze im Himmel sammeln. Das Leben ist zu schade, um es irgendwie zu vertrödeln oder zu verschwenden. Lass uns ermahnen, ewig zu denken. Nicht nur so kurzfristig. Und lass uns einander erbauen, auch mit dieser Wahrheit. Dass wir einander ermutigen und sagen, ja, hey, es ist richtig, dass du heilig lebst. Es ist richtig, dass du radikal bist für Jesus. Mach weiter so. Das ist gut, das ehrt Gott, er freut sich drüber. Hey, diese Entscheidung von dir, nicht zu lügen oder nicht mitzubetrügen mit den anderen oder deine Entscheidung zu vergeben oder um Vergebung zu bitten. Ich weiß, das war schwer, aber das war richtig. Das hat Ewigkeitswert. Ermutig. Mann, ich weiß, du gehst gerade durch eine schwere Zeit. Aber weißt du was, es wird bald vorbei sein. Wir werden zu Hause sein bei unserem Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Wir haben Perspektive. Gib nicht auf. Halt durch. Ist okay, dass du traurig bist, weil dein Papa verstorben ist und ich weiß, du vermisst ihn. Aber denk dran, wir werden ihn wiedersehen. Es wird nicht mehr lang dauern. Gott ist mit dir in deiner Krankheit. Und weißt du was, bald werden wir einen neuen Leib erhalten. Wollen wir einen Bund schließen als Familie Gottes hier? Einander zu ermahnen, eine ewige Sicht zu haben und einander zu erbauen mit der wunderbaren Hoffnung, die wir haben. Ich brauche das. Wir brauchen das. Wir leben in einer Welt, die uns einlullen und einschläfern will. Von dem weg, was wirklich zählt im Leben. Durch Materialismus, Unterhaltung, Drogen, Alk, Ablenkungen, so viel Zeug. Will uns ablenken von dem, was wirklich zählt. Das sind Materielle, wir können so eingenommen sein davon. von dem Hier und Jetzt, von unserem Zeug, was wir alles mal zurücklassen. So leicht die Perspektive zu verlieren, so leicht realitätsfremd zu werden, dass wir die Ewigkeit, die geistliche Welt ausklammern in unserem Leben. Und ich möchte immer wieder daran erinnert werden, an die Ewigkeit, an die Realität, an das, was wirklich zählt, an unsere wahre Zukunft. Wir haben eine wunderbare Hoffnung und wir haben einen echten Sinn in unserem Leben. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Hoffnung, die du uns geschenkt hast, die du erkauft hast für uns am Kreuz. Ich danke dir, Herr, dass wir erlöste Menschen sein dürfen, schon jetzt, wenn wir dir vertrauen. Und dass es eines Tages vollendet sein wird und wir dort sein werden, wonach unser Herz sich wirklich sehnt. In deiner Gegenwart, an einem perfekten Ort und selber perfekt gemacht, verherrlicht, dir ähnlich. Herr, wie sehr wir uns danach sehnen und wie sehr wir uns darauf freuen. Und Vater, ich bete, dass wir als Kinder des Lichts weise leben in dieser Welt. Gott, dass wir nicht blind werden, dass wir nicht einschlafen, sondern dass wir wach sind und nüchtern und weise investieren unser Leben. Das Zeug, was du uns anvertraut hast als Verwalter, unsere Gaben, die Zeit, die du uns gegeben hast. Hilf uns weise zu leben, wie solche, die deine Wiederkunft erwarten, die mit einer ewigen Perspektive leben. Erinnere uns immer wieder dran und hilf uns, dass wir uns gegenseitig erinnern und ermahnen und ermutigen. In Jesu Namen. Amen.